NDR Info. Themen des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio. Einen schönen guten Tag. Ende April, da war der kleine Arian aus seinem Elternhaus in der Nähe von Bremervörde weggegangen. Seitdem galt er als vermisst. Ein Bauer fand gestern auf seinem Feld eine Kinderleiche. Die Polizei hält es nun für wahrscheinlich, dass es eine Verbindung gibt. Außerdem in den Themen des Tages. WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist frei. Fragen dazu an Reporter ohne Grenzen. War Assange ein Journalist? Tagelang war im April nach dem kleinen Arian gesucht worden. Hunderte Polizisten, Wasserretter, Suchhunde, Feuerwehren und Soldaten waren Tag und Nacht auf den Beinen, um ein Lebenszeichen zu entdecken, allerdings erfolglos. Zunächst wurde die große Suchaktion abgebrochen. Von dem 6-Jährigen aus der Nähe von Bremervörde war keine Spur zu finden. Der Junge war leicht bekleidet aus dem Haus gegangen. Und seit gestern nun gibt es eine neue Spur, denn ein Landwirt hat eine Kinderleiche beim Mähen auf seinem Feld gefunden. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass es Arian ist. Maren Bruns ist unsere Reporterin.
Auf einer Weide in Berste-Esdorf im Landkreis Stade. Dort hatte ein Landwirt bei Mäharbeiten eine Kinderleiche gefunden, mitten im Gras. Schnell steht der Verdacht im Raum, es könnte der vermisste 6-jährige Arian aus Elm bei Bremervörde sein. Auch bei der ermittelnden Polizei Rothenburg sagt Polizeisprecherin Sarah Menen.
Die Ermittlungsgruppe, die den vermissten Fall Arian bearbeitet, die geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, kann aber noch nicht gewiss sagen, bis die Ergebnisse aus der Rechtsmedizin da sind, ob es sich tatsächlich um den gesuchten Jungen handelt oder nicht.
Ein DNA-Abgleich soll das klären. Der Fundort ist nur wenige Kilometer vom Wohnhaus von Arian entfernt. Und nach Angaben des Landwirts hat die Kinderleiche auch das auffällige gelbe T-Shirt getragen, das Arian am Tag seines Verschwindens im April getragen haben soll. Das will die Polizei aber nicht bestätigen. Nur eines sei bisher klar, es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagt Polizeisprecherin Minen.
Bei dem Fundort, der wurde durch die Gerichtsmedizin und durch die Kriminaltechnik bearbeitet und da konnten die Gerichtsmediziner im ersten Fall schon mal sagen, dass sie vermutlich ein Fremdverschulden ausschließen.
Tagelang wurde im April nach dem vermissten Kind gesucht, zeitweise mit mehr als 1000 Einsatzkräften und Freiwilligen am Tag. Sie haben die Wälder, Wiesen und auch den nahegelegenen Fluss Oste durchkämmt und mit Feuerwerk und lauter Kindermusik versucht, das autistische Kind anzulocken, ohne Erfolg. Auch die Wiese, auf der die Kinderleiche nun gefunden wurde, ist mehrfach abgesucht worden. Offen ist, warum der Leichnam damals nicht entdeckt wurde. Das herauszufinden, sei nun Aufgabe der Ermittlungsgruppe.
Ja, die Bereiche wurden natürlich dokumentiert, in denen gesucht wurde, auch durch welche Kräfte wann. Das hat man natürlich alles festgehalten, sodass man jetzt im Nachhinein dann, wenn man dann die Ergebnisse aus der Gerichtsmedizin erhält, das dann abgleichen muss und dann da vielleicht auch ein Bild entsteht, um das Ganze zu erklären.
Die Anwohnerinnen und Anwohner aus Elm gehen auch davon aus, dass es sich bei der gefundenen Kinderleiche um Arian handelt. Sie sind erleichtert, dass die Ungewissheit über das Schicksal des 6-Jährigen nun geklärt sein könnte, so tragisch es auch sei.
Es ist irgendwo zweischneidig. Wenn es dann sich herausstellt, dass er das ist, ist es ja eine Gewissheit, dann kann man die Sache zum Abschluss bringen. Und es ist ja auch nichts unversucht gelassen worden mit der Suche. Also mehr wäre nicht machbar gewesen.
Hier ist keiner gewesen, der nicht mitgesucht hat. Komisch ist das, wie ist er da hängen gekommen? Das ist dreimal durchsucht worden.
Das ist eine Erleichterung. Aber auf jeden Fall besser, dass irgendwas gefunden worden ist, als wenn man jahrelang sucht und findet nichts.
Die Eltern des 6-jährigen Arian werden von der Polizei und von Seelsorgern betreut, so die Polizeisprecherin. Ob es sich tatsächlich um den autistischen Jungen handelt, soll voraussichtlich noch im Laufe der Woche feststehen.
Die Worte Whistleblower oder geleakt wären ohne seine Geschichte nicht denkbar. Der Australier Julian Assange veröffentlicht ab 2010 geheime Dokumente der US-Armee zum Krieg im Irak und in Afghanistan auf der Plattform WikiLeaks. Das bringt ihm einerseits weltweite Bekanntheit, andererseits bringt es auch die US-Justiz gegen ihn auf. Landesverrat hieß die Anklage. Nach mehr als einem Jahrzehnt eingesperrt sein und Gefängnis wurde der heute 52-Jährige aus der Haft entlassen. Grundlage ist ein Deal mit dem Staatsanwalt in den USA. Mehr dazu von Christoph Prössl aus London.
Im Jahr 2010 veröffentlichte die Internetplattform WikiLeaks ein erschütterndes Video. Zu sehen ist, wie die Besatzung von einem US-Kampfhubschrauber auf Zivilisten feuert.
Come on, fire!
Der Vorfall hatte sich 2007 in Bagdad ereignet. Damals starben 12 Zivilisten, darunter 2 Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Möglicherweise war die Kamera einer Person für eine Waffe gehalten worden. Die Bilder legten den Verdacht nahe, dass US-Soldaten Kriegsverbrechen begangen hatten. In den darauffolgenden Monaten folgte die Veröffentlichung zahlreicher Dokumente über den Krieg in Afghanistan und über das Gefangenenlager Guantanamo. Die US-Regierung leitete Ermittlungen ein. Dazu kam, dass die schwedischen Behörden einen Haftbefehl ausstellten, wegen angeblicher Sexualdelikte. Assange fürchtete die Auslieferung an die USA und floh 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London. Ecuador gewährte ihm politisches Asyl. Dort sprach er vom Balkon zu Medienvertretern und Unterstützern.
As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health of all our societies.
WikiLeaks sei in Gefahr, genauso die Meinungsfreiheit und unsere funktionierende Gesellschaft, sagte der Australier damals. 7 Jahre saß er in der Botschaft auf engem Raum fest, ab 2015 mit einer wichtigen Beziehung, der zu seiner jetzt Ehefrau Stella Assange. Die Anwältin war schon zuvor Teil des Teams um Julian Assange gewesen. 2017 und 2015 kamen 2 gemeinsame Kinder zur Welt. In dieser Zeit wurde Julian Assange offenbar durch eine spanische Sicherheitsfirma, die in der Botschaft eingesetzt war, abgehört. Unter anderem sollen aus den Windeln der Kinder Proben entnommen worden sein, um festzustellen, ob Julian Assange wirklich der Vater ist. Stella Assange wirft dem ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo sogar vor, er habe Pläne ausarbeiten lassen, Assange zu töten. Das soll 2017 gewesen sein. Berichtet hatte dazu die Internetseite Yahoo News im Jahr 2021 und verwies auf etwa 30 Gesprächspartner und Quellen, teils namentlich genannt. Stella Assange im ARD-Interview.
And he had ordered plans to be elaborated in Langley at CIA headquarters about how to go about killing him.
2017 wurden die Ermittlungen zu den angeblichen Sexualdelikten in Schweden mangels Beweisen eingestellt. 2019 entzog der neue ecuadorianische Präsident Julian Assange die Staatsbürgerschaft. Daraufhin nahm die britische Polizei Assange in der Botschaft fest. Er kam ins Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh, verbüßte eine Haftstrafe, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen hatte. Doch er musste im Gefängnis bleiben, ohne Urteil. Es schloss sich der Rechtsstreit um seine Auslieferung an die USA an. Während der langen Haft baute Assange massiv ab, psychisch und physisch. Stella Assange.
His mental and physical health has deteriorated, obviously during this time.
Stella Assange, die Ehefrau von Julian Assange, der WikiLeaks-Gründer, ist aus der britischen Haft entlassen worden, wie Christoph Prössl ja gerade berichtet hat. Ich habe über Assange mit Anja Osterhaus gesprochen von Reporter ohne Grenzen. Die Journalistenorganisation setzt sich weltweit für die Pressefreiheit ein, alarmiert die Öffentlichkeit, wenn Journalisten in Gefahr sind. Julian Assange wurde strafrechtlich verfolgt und eingesperrt. Eine offensichtlich Strategie der Einschüchterung. Hat das funktioniert?
Das ist eine schwierige Frage. Also es hat ein Stück weit natürlich funktioniert. Also Julian Assange ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand, emotional, gesundheitlich. Er ist sehr, sehr, es war bedenklich. Wir haben uns sehr große Sorgen um ihn gemacht. Reporter ohne Grenzen hat ihn ja über die ganzen Jahre begleitet, auch an allen Anhörungen teilgenommen. Wir haben ihn immer unterstützt, weil wir diese Behandlung von ihm als einer Person, die schwerste Kriegsverbrechen an die Öffentlichkeit gebracht hat, für völlig inakzeptabel gehalten haben. Es macht sehr viel mit einem Menschen, unter solchen Bedingungen leben zu müssen, über so viele Jahre auch mit dieser Ungewissheit, die einfach gar nicht einschätzen zu können, ob er jemals wieder rauskommt aus dem Gefängnis, ob er an die USA ausgeliefert wird, was dann mit ihm passieren würde.
Ich meinte diese Frage auch natürlich auf Assange selbst bezogen, aber auch über ihn hinaus. Hat es was gemacht mit allen Leuten, die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen?
Sagen wir so, es ist natürlich bedrohlich zu wissen, wenn man solche Informationen an die Öffentlichkeit bringt, was einem dann drohen kann. Das droht ja nicht nur Julian Assange. Es gibt ja Tausende von Menschen, Journalisten, Journalistinnen, Whistleblower, die schwerste Konsequenzen auf sich nehmen müssen, weil sie diesen Schritt getan haben, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, die sie einschätzen als Verbrechen oder als Missstände, schwere Missstände, und die dafür sehr viel in Kauf nehmen, eben auch Haft in Kauf nehmen oder man in den schlimmsten Fällen sogar getötet werden dafür. Und das hat natürlich nicht geholfen. So ein Fall, der so auch in die Öffentlichkeit gekommen ist, hat nicht geholfen, Vertrauen zu schaffen, dass es Informationen, die im öffentlichen Interesse veröffentlicht werden, dass man dafür belohnt wird, sondern man wird eben im Zweifelsfall dafür bestraft.
Das öffentliche Interesse ist ja auch Gegenstand von Diskussionen, gerade in diesem Fall. Nicht wenige werfen Assange ja Aktivismus vor, also statt Bewertung und Kritik der Quellenlage, wie wir Journalisten das eigentlich tun, da wird einfach alles rausgehauen, was man hat. Hat sich Assange da überschätzt oder auch unterschätzt, was ihm da anschließend entgegentrat?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich mit ihm darüber gesprochen. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich darum geht. Natürlich kann man mit unterschiedlichen Methoden arbeiten. Darüber will ich gar kein Urteil fällen. Was Fakt ist, ist, dass er einer Strafe unterworfen wurde, die aus unserer Sicht niemals gerechtfertigt war. Und wir haben uns eben über die ganzen Jahre dafür eingesetzt, dass er rauskommt aus der Haft. Und wir sind unglaublich erleichtert, dass das jetzt endlich passiert ist, weil wir das für unrechtmäßig gehalten haben, dieses Verfahren. Also die Tatsache, dass er im Gefängnis war, so lange ja auch ohne jedes Verfahren. Und wir sind sehr froh, dass das jetzt endlich vorbei ist.
Nun hat er ja, das wissen wir ja alle, diese WikiLeaks-Veröffentlichung, da war ja ganz dramatisch dieses Video aus dem Irak, wo der Hubschrauber auf Zivilisten schießt. Am Ende stellte sich heraus, es waren auch Journalisten dabei darunter. Besteht nun eigentlich ein Unterschied zwischen der Veröffentlichung eines solchen mutmaßlichen Kriegsverbrechens und genauen Materiallisten zum Beispiel des US-Militärs im Irak?
Auf jeden Fall besteht ein Unterschied in der Schwere dessen, also auch der Dringlichkeit, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Denn ohne diese Veröffentlichung wäre es ja vielleicht niemals verfolgt und aufgeklärt worden. Das ist ja auch das, was für uns so im Vordergrund steht, ne? Und warum Pressefreiheit so wichtig ist. Um den Mächtigen oder Menschen in Verantwortung auf die Finger zu schauen und auch solche Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Weil sonst werden sie eben nicht zur Verantwortung gezogen.
Aber diese anderen, diese Materiallisten zum Beispiel oder auch anderes, da werfen die USA ihm ja vor, damit habe er Menschenleben, also das der Soldaten, der Zivilisten, der Informanten gefährdet. Und das ist ein Verbrechen aus deren Sicht.
Ja, das Problem aus unserer Sicht ist wiederum, dass er unter diesem Spionage Act behandelt und verurteilt werden sollte. Also dass es immer unter diesem Akt gelaufen ist, das ganze Verfahren, und dadurch sowieso die Veröffentlichung von Informationen immer nur sehr begrenzt möglich war, und zwar für alle Beteiligten, auch natürlich für uns.
Anja Osterhaus von Reporter ohne Grenzen zur Freilassung von WikiLeaks-Gründer Assange aus britischer Haft. Die Ukraine gehöre zu Europa. Dieses Versprechen hat man oft gehört in den vergangenen Jahren. Und es ist nicht nur geografisch gemeint, sondern durch und durch politisch. Mit der Aufnahme in die Europäische Union soll die Ukraine fest im politischen Gefüge der westlichen Demokratien verankert werden und so dem Zugriff Moskaus entzogen werden. Danach sieht es momentan allerdings nicht aus. Die Angriffe auf zivile Infrastruktur durch russische Raketen gehen täglich weiter. Und dennoch haben die Beitrittsgespräche zur Europäischen Union mit Kiew begonnen. Thomas Spiekhofen aus Brüssel.
Das ist ein historischer Moment für die Ukraine und für Europa.
A historic moment for Ukraine and Europe,
sagt Denis Schmyhal, der ukrainische Ministerpräsident, zur Eröffnung der ersten Beitrittskonferenz.
Heute ist ein historischer Tag.
Findet auch die deutsche Staatsministerin Anna Lührmann, und ihre Kollegin aus der Ukraine, Olga Stefanischina, nennt es
a truly historical moment for my country.
Einen wahrlich historischen Moment für ihr Land. Die ganze Nation stehe geschlossen hinter dieser Entscheidung zum Beitritt, sagt Stefanischina.
All the nation stands as one behind this decision.
Die erste offizielle Beitrittskonferenz mit dem kriegsgeschüttelten Land ist vor allem ein symbolischer Akt. Denn regelmäßige und enge Kontakte zwischen beiden Seiten laufen schon seit dem Antrag vor mehr als 2 Jahren. Als nächstes wird die Kommission jetzt erst einmal abgleichen, wo genau das nationale ukrainische Recht vom EU-Recht abweicht, das sogenannte Screening. Danach geht es dann in die Verhandlungen über insgesamt 35 Kapitel. Der Weg vor uns ist herausfordernd, prophezeit Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft. Aber auch voller Möglichkeiten für Moldawien und die Ukraine ebenso wie für die EU.
The path ahead will be challenging, but it is also filled with immense opportunities for Moldova and Ukraine, as well as for our entire Union.
Normalerweise dauert es vom Antrag bis zur Vollmitgliedschaft viele Jahre. Möglicherweise geht es diesmal etwas schneller. An uns soll es jedenfalls nicht liegen, verspricht die ukrainische Ministerin Stefanischina.
Wir können bis 2030 komplett fertig sein. Und wenn die Kommission bereit ist, können wir es auch schneller schaffen.
Eine Erweiterung um die Ukraine und andere Staaten bedeutet für die EU allerdings auch dringende Reformen innerhalb des eigenen Systems, vom Einstimmigkeitsprinzip bis hin zu den Agrarsubventionen. Mehrfach hieß es heute in Luxemburg, die EU müsse in den nächsten 5 Jahren auch ihre eigenen Reformen vorantreiben, um neue Mitglieder aufnehmen zu können. Die Aufnahme der formalen Beitrittsgespräche mit der Ukraine ist einer der letzten Akzente der belgischen Ratspräsidentschaft, die am Sonntag endet. Am kommenden Montag übernimmt Ungarn für ein halbes Jahr den Vorsitz. Dessen Vertreter äußerte sich heute eher zurückhaltend. Man stehe ja gerade erst am Anfang und die Ukraine müsse sich um die ungarische 11-Punkte-Liste kümmern, in der es um die ungarische Minderheit in dem Land gehe. Daran soll es nicht scheitern, sagt Olga Stefanischina.
Im Moment setzen wir ganz auf die bilateralen Gespräche mit Ungarn. Wir hoffen, dass das dazu führt, dass Ungarn keine Entscheidungen zu unserem Beitritt blockiert.
Man habe außerdem schon viel Übung darin, die verschiedenen Gesprächskanäle in der EU auszubalancieren, um zu Entscheidungen zu kommen. Sie gehe nicht davon aus, dass die ungarische Präsidentschaft da ein Hindernis sein könnte, sagt Stefanischina. Im Übrigen sei man sich der Unterstützung der anderen 26 EU-Mitglieder gewiss.
Seit der Antike wollten die Herrscher wissen, wer denn eigentlich zu ihren Untertanen gehört, wie viel Land und wie viel Vieh zum eigenen Gebiet. Die Römer nannten es Zensus, Zählung. Das Instrument gibt es immer noch. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an die fast eine Revolution auslösende Volkszählung Ende der 80er Jahre. Diese Revolution fand dann nicht statt. Gezählt wurde trotzdem immer wieder. Zuletzt auch nur mit statistischen Methoden. Aber irgendwann muss man ja auch mal wieder tatsächlich nachsehen, was im Land los ist. Die Ergebnisse des Zensus sind heute online. Sie betreffen das Jahr 2022. Markus Schubert.
7,28 Euro. Das ist seit heute das amtliche Mittel. Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter. Ermittelt für den Mai 2022. Aber was sagt das aus über konkrete Wohnlagen in konkreten Regionen? Es gibt gefragte Städte, in die offene Stellen viele Menschen locken. Und es gibt Leerstand und Bevölkerungsrückgang in ländlichen Räumen. Oder, wie es der statistische Verantwortliche für den Zensus 2022, Stefan Dietrich, vorrechnet.
Natürlich, wenn Sie rein rechnerisch sagen, 82,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, Sie haben 43,1 Millionen Wohnungen, haben Sie bei einer durchschnittlichen Quadratmeterzahl von 94,4 Quadratmeter pro Wohnung, würde man sagen, das ist ausreichend.
Eigentlich wäre Platz für alle. Noch nie gab es so viele Wohnungen, in denen nur ein Mensch lebt und nie hatte jeder Einzelne so viel Wohnraum um sich wie heute. Und ja, während man in Städten horrende Summen für eine Wohnung hinblättern muss, wohnen anderswo Verwitwete in riesigen Häusern und sind froh, wenn Kinder und Enkel ab und an vorbeikommen und übernachten. So wie Elisabeth Stolzenburg in Grabow in Mecklenburg. Sie ist 87, ihr Fachwerkhaus mit Garten und Badestelle, ein Idyll. Aber ihr fehlt etwas im Ort.
Leben, einfach leben. Wir brauchen wieder Leben. Wenn ich an meine Kindheit denke, in jedem Haus die vielen Kinder, in jedem Haus.
Da ist also Platz für viele. Und die Netto-Kaltmiete in Grabow, laut neuem Zensus, 5,10 Euro. Völlig andere Zustände haben die Statistiker mit ihren Befragungen eben in Großstädten vorgefunden. Die hohe Nachfrage treibt die Mieten dort. In München, auch dorthin blickte der Chefstatistiker Nordrhein-Westfalens, Oliver Heidinger, heute bei der Präsentation des Zensus, gibt es viele teure, aber kaum noch günstige Plätze zum Wohnen.
Beim Blick auf die Großstädte zeigt sich, dass München den höchsten Anteil an Wohnungen mit einer Quadratmetermiete von 16 Euro und mehr hat. Jede vierte Wohnung in München weist eine solche Miete auf. Aber nur 8% der Wohnungen dort haben eine Quadratmetermiete von unter 6 Euro.
München wird weiter boomen. Im Nordosten Deutschlands, in Grabow, ist vor kurzem die Zukunft eingezogen. Wenigstens einen Sommer lang. Junge Leute aus der Stadt, die bei der Digitalisierung der Verwaltung helfen und den ganzen Ort aufmischen, sind im Projekt Summer of Pioneers praktisch aufs Land geflüchtet. So wie Melissa Maldonado, die aus New York stammt und jetzt mit Elisabeth Stolzenburg in deren Haus wohnt.
da kommen diese Generationen zusammen. Und ich finde das sehr wichtig, weil es gibt eine Generation, was viel erlebt und viel gelernt hat, viel zu teilen hat. Und dann gibt es halt die jüngere Generation, die wollen wir hier behalten in diesen Orten, die häufiger mehr und mehr verlassen werden. Und das ist schade.
Mehr Generationenhäuser, mehr gemeinschaftlich genutzte Wohnflächen und WGs, nicht nur für Studierende, sondern auch für Seniorinnen und Senioren. Im Gegenzug dann mehr freie Wohnungen in der Stadt. Klingt zu schön, um wahr zu sein, aber ohne Umdenken führt gar kein Weg aus der Wohnungskrise. Und die genauen Daten für all die Häuser in Deutschland über Mieten und Flächen und Leerstand liegen jetzt auf dem Tisch.
So ist es. Es ist amtlich. Deutschland leben deutschlandweit 82,7 Millionen Menschen. Und im Norden, inklusive Bremen, da sind es 14,9 Millionen. Diese Zahlen kann man ebenso aus diesen statistischen Vorstellungen herauslesen, die da in Berlin heute vorgestellt wurden. Klaus Hesseling aus dem NDR-Datenteam ist zugeschaltet. Gab es Überraschungen?
Ja, und zwar große. Also Deutschland, Norddeutschland sind kleiner bevölkerungsmäßig als zuvor vom Statistischen Bundesamt hochgerechnet. Und für Norddeutschland heißt das rund 300.000 Menschen weniger, als wir eigentlich gedacht hatten. Und bei mehr als der Hälfte der Städte und Gemeinden gibt es diese Abweichung, teilweise weniger, teilweise mehr, von der sogenannten Fortschreibung des Bevölkerungsstandes. Und das liegt daran, dass in Deutschland weniger Ausländer leben, als eigentlich berechnet, mehr als 1 Million weniger, als wir eigentlich angenommen hatten. Und die stärksten Abweichungen zu diesen Vorausberechnungen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist nämlich 1/4 weniger an Ausländern als gedacht. Und das hat auch teilweise ganz konkrete Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn man sich so eine Stadt wie Hildesheim anschaut, heißt das konkret, Hildesheim ist keine Großstadt mehr. Dort leben nun weniger als 100.000 Einwohner.
Woran liegt denn das? Hat man nicht richtig gezählt?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also es gibt alle 10 Jahre diesen Zensus, wo genau geguckt wird. Und dazwischen wird halt diese Fortschreibung anhand von Meldedaten gemacht. Und wir hatten ja große Flüchtlingswellen 2015, 2016. Da haben sich Menschen zum Beispiel aus Syrien mehrmals in unterschiedlichen Städten registriert. Die haben dann arabische Namen, wurde dann teilweise unterschiedlich ins Deutsche übersetzt. Und dadurch hatten wir halt mehrmals die gleiche Person im System sozusagen. Und ein anderer Fall ist, dass Menschen, die in Deutschland gewohnt, gearbeitet haben, ins Ausland gezogen sind und haben sich nicht abgemeldet. Die Statistiker haben gesagt, da haben wir noch ein paar Karteileichen gehabt. Die sind jetzt sozusagen raus aus der Statistik.
Stichwort Migration ist ja ein wichtiges Thema. Wie hat sich denn der Anteil der Ausländer entwickelt bei uns?
Ja, also Deutschland und vor allem auch der Norden hat in den letzten 10, 20 Jahren viele junge, oft gut ausgebildete Menschen aus anderen Ländern, vor allem europäischen Ländern aufgenommen und auch integriert. Je nach Bundesland haben mal 8, mal 20, mal 30% der Menschen eine sogenannte Einwanderungsgeschichte. Heißt also, dass sie entweder selbst oder ein Elternteil von ihnen nach Deutschland gekommen sind. Und eigentlich braucht Deutschland diese Menschen, denn schon jetzt ist jeder 5. Mensch in Deutschland über 66 Jahre alt. Mehr Rentnerinnen und Rentner heißt auch Pflege, Gesundheit, aber auch ne, Rentenzahlung. Da brauchen wir eigentlich ja alle, die jung sind und arbeiten.
Ja, zum ersten Mal gab es ja Daten zu Durchschnittsmieten zum Beispiel. Erwartungsgemäß ist Mieten ja in Großstädten wohl am teuersten, oder?
Ja, also Hamburg im Norden ganz weit vorne, durchschnittlich 9,16 Euro kalt netto. Mecklenburg-Vorpommern dann natürlich sehr viel weniger, 5,90 Euro. In Hamburg kann man aber auch sehr gut Unterschiede sehen, je nach Stadtteil. Also ob ich an der Alster wohne oder in anderen Stadtteilen. Und spannend ist aber auch nicht nur dieses Stadt-Land-Gefälle, sondern teilweise auf dem Land in Niedersachsen gibt es auch teilweise in manchen Regionen höhere Mieten als in manchen großen Städten. Also Stadt-Land-Gefälle, aber vor allem gibt es ein Gefälle zwischen so boomenden Regionen, auch auf dem Land, und ländlichen Regionen, die dann schrumpfen. Und dieser Schrumpfungsprozess, das ist ein großes Problem, das ist oft schmerzhaft. Und da müssen wir sozusagen gesellschaftlich schauen, wie das ja weitergeht damit.
Klaus Hesseling vom NDR-Datenteam. Und mehr zum Zensus, Daten über Bevölkerung, Migration, Miete und Heizungen, die gibt es online unter tagesschau.de und bald auch Karten, die sogar auf 100 Meter genau zeigen können, wie es bei Ihnen in der direkten Nachbarschaft aussieht. Der Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen muss für 12 Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht entschieden. Der Richter sprach den Angeklagten wegen Geiselnahme, Entziehung Minderjähriger, Körperverletzung sowie wegen Besitzes von Waffen und Munition schuldig. Der Mann hatte Anfang November seine kleine Tochter als Geisel genommen und den Hamburger Flughafen rund 20 Stunden lang lahmgelegt. Heiko Sander.
Selten wird ein Richter in seiner Urteilsbegründung so emotional. Es sei teilweise schwer erträglich gewesen, dem Angeklagten zuzuhören, etwa sein Frauen- und Familienbild. Die ständige Abwertung seiner Ex-Partnerin, der er gesagt haben soll, ich habe dir das Kind gegeben, ich kann es dir auch wieder wegnehmen. Nein, das können Sie nicht, so der Richter. Selbstjustiz und Faustrecht werden wir niemals dulden. Das Urteil sei auch eine Warnung für alle anderen. Der Angeklagte hatte noch vor Urteilsverkündung im Gerichtssaal herumgebrüllt, Zettel eng beschrieben mit Ausführungen zu seinem Sorgerechtsstreit Richtung Journalisten geworfen. Der Richter zum Angeklagten, er sei ein egozentrischer, egoistischer, narzisstischer Mensch, der die Schuld immer noch bei anderen suche. Daher sei sein Geständnis auch leider nicht viel wert, denn von Reue getragen sei es nicht. Er habe aus einem privaten Sorgerechtsstreit eine Geiselnahme gemacht, die europaweit zu Flugausfällen geführt habe. 12 Jahre Haft, so der Richter, das ist unsere Antwort auf diese Wahnsinnstat.
Und das waren die Themen des Tages auf NDR Info.